Aller Anfang ist schwer, sagt so ein Spruch. Und das stimmt zumindest teilweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich noch gut daran erinnern an so gewisse Anfänge, die wirklich nicht so einfach waren. Der eine Anfang war so, wo ich gelernt habe, Fahrrad zu fahren. Das war in Panama, wo ich aufgewachsen bin, vor unserem Haus. Und da bin ich hin und her gefahren, das weiß ich noch ganz genau. Und dann, wenn ich dachte, ich kann es jetzt, dann bam, auf die Schnauze gefallen. Autsch. Aller Anfang kann schwer sein, ist schwer. Es kann anstrengend sein. Es kann verbunden sein mit Unsicherheiten, wenn, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, in eine neue Klasse zu gehen, eine Lehrstelle zu beginnen oder einfach etwas Unbekanntes anzugehen. Etwas Neues zu beginnen, ist durchaus anstrengend. Kann uns Angst machen. Aber auf was es letztlich darauf ankommt, ist nicht, wie ich anfange, sondern ob ich auch gut aufhöre, ob ich ans Ziel gelange. Ob ich es bis zum Ende schaffe, ob ich es schaffe, dran zu bleiben. Und darum hat mich auch das Thema heute von euch gefreut. Auch jetzt beim Sketch habe ich gemerkt, doch, ihr meint das Gleiche wie auch ich. Am Glauben dran zu bleiben, ist nicht immer ganz so einfach. Viele starten sehr gut, sind vielleicht motiviert. Und wenn man dann so um sich rumschaut, merkt man, nicht alle bleiben dran. Nicht jeder, der sich einmal für Jesus entschieden hat, für den Glauben, mit Gott unterwegs zu sein, bleibt sein ganzes Leben so motiviert dabei. Warum ist das so? Das ist eine Tatsache, dass nicht jeder dranbleibt, die auch Jesus schon angesprochen hat in seinem Gleichnis vom Sämann. Das kennen wir sehr gut, das ist nicht das Thema heute, aber ich möchte kurz auf das eingehen, weil Jesus hat schon gesagt, es gibt Leute, bei denen diese Saat, das ist das Wort Gottes, der Ruf zu Gott zu kommen, auf guten Boden fällt und es gibt ganz viel Frucht. Aber es gibt auch wieder andere, da schafft der Same schon gar nicht, Wurzeln zu schlagen. Kaum ist es da, ist es schon wieder weg. Es ist nicht ins Herz durchgedrungen. Und wiederum andere, da kommt es auf einen felsigen Boden, der ist warm und der Same wächst ganz schnell. Aber kaum kommt die Sonne, versenkt es. Das sind diejenigen, die vielleicht raketenartig mal irgendwo einen Anfang machen, begeistert sind von Gott, aber genauso begeistert, wie sie da gekommen sind, verschwinden sie auch wieder. Und es gibt noch eine dritte oder vierte Gruppe. Und da stimmt zwar der Boden, aber es wächst im Unkraut auf. Es ist Konkurrenz da. Es wächst, könnte eine gute Frucht bringen, aber es ist ganz viel anders da, das schlussendlich verhindert, dass diese Pflanze Frucht bringen darf. Jesus sagt, das ist die Liebe zum Geld oder die Sorgen des Alltags, die letztlich dazu führen, dass die Pflanze keine Frucht bringt. Und Gott möchte aber, dass wir Frucht bringen. Gott möchte nicht nur, dass wir einfach einmal bei ihm im Himmel sind und die Zeit mit ihm dann auch wirklich genießen können, sondern Gott möchte, dass wir mit ihm auf dieser Erde unterwegs sind. Und Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Und er wünscht sich nicht, dass zum Beispiel die Sorgen des Alltags oder vielleicht die Karrierelust oder was auch immer unseren Glauben schlussendlich so erstickt, dass wir eigentlich genauso wie die Pflanze, wo am Anfang einfach weggepickt wurde, keine Frucht bringen für Gott. Die Frage ist nur, wie kann das gehen? Wie schaffe ich das, dran zu bleiben? Wie weiß ich, dass bei mir Gottes Wort auf guten Boden fällt? Wo eine Pflanze wachsen darf, wo Gott sagt, boah, die bringt viel Frucht. Ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit unserer Herzenshaltung. Und trotzdem stellt sich eben die Frage, wie geht das? Wie kann ich das machen, dass ich nicht nur jetzt motiviert mit Gott unterwegs bin, dass ich mich jetzt frage, hey, wie kann ich dranbleiben, aber dass ich in 20, 30, 40 Jahren immer noch sagen kann, ich bin mit Leidenschaft auf diesem Weg mit Gott unterwegs. Wir möchten uns heute mit einer Geschichte befassen von einer Gemeinde, die in der Offenbarung vorkommt. Als dieses Buch geschrieben wurde, die Offenbarung, das weiß ich, das finden die Teenager immer sehr spannend. Und als dieses Buch geschrieben wurde, waren schon einige Jahrzehnte vergangen, seit Jesus zurück zu seinem Vater gegangen war. Das Christentum hatte sich in dieser Zeit rasant ausgebreitet. Ganz viele neue Kirchen waren entstanden an Orten, wo man das nie gedacht hätte, aber es war auch nicht immer eine einfache Zeit gewesen. Es gab Verfolgung, es gab Schwierigkeiten und dann kam noch hinzu, dass Jesus nicht so schnell kam, wie die ersten Christen erwartet hatten. Sie dachten, wo Jesus sagte, ich komme bald, dass es hieß, er kommt in den nächsten paar Wochen oder Jahren wieder. Und es ging immer länger. Und irgendwo war vielleicht auch da eine Enttäuschung, da wo sie fragten, wo ist Jesus eigentlich in all dem, wo wir drinstecken? Johannes, der den Auftrag erhält von Jesus, die Offenbarung zu schreiben, er selbst war schon uralt und auf einer Insel verbannt. Also nicht ganz ein schöner Ort, um sein Alter zu verbringen, aber dort hat sich Gott ihm ganz viel offenbart und ihm gesagt, ich möchte, dass du diese Botschaft an 7 Gemeinden in Kleinasien richtest. Und diese Gemeinden, die befanden sich in der heutigen, was heute die Türkei ist, Kleinasien hieß das damals. Hier sehen wir, das waren die 7, hier war der Johannes. Und heute schauen wir uns die Botschaft hauptsächlich an die Gemeinde in Philadelphia an. Wir werden es am Schluss kurz noch mit Laodicea vergleichen. In der Offenbarung finden wir eben nicht nur eben viele spannende Sachen, die wir ganz häufig nicht ganz so verstehen können in Bezug auf die Zukunft, sondern ganz persönliche Botschaft von Jesus an die Menschen an diesen Orten. Und weil das so persönlich ist, denke ich, ist das schön, wenn wir uns damit auseinandersetzen und schauen, was möchte uns Gott vielleicht auch durch diesen Text sagen. So schauen wir jetzt uns Offenbarung ab Kapitel 3 an heute und ich lese jetzt vor, ab dem Vers 7 und 8. Da sagt Jesus, schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich vor dir eine Türe geöffnet, die niemand zuschließen kann. Hier sagt Jesus, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist eine Redewendung, die bei allen 7 Gemeinden kommt. Und da gibt verschiedene Interpretationen. Grundsätzlich denke ich, der wendet sich hier einfach an die Gemeindeleitung, an die Leitung, an die Botschafter dieser Gemeinde. So sagt hier Jesus, schreibe dieser Gemeinde hier in Laodicea. Und was sagt Jesus als erstes? Er stellt sich vor. Er stellt sich vor als wer? Jesus sagt, der heilig ist. In einer Stelle im Alten Testament steht eine Aussage, wo Gott sagt, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch in deiner Mitte der Heilige. An dieser Stelle bezeichnet sich Jesus selbst als der Heilige. Anders gesagt, Jesus sagt, ich bin Gott. Ich bin der Heilige, ich bin Gott selbst. Weiter sagt Jesus, ich bin der, dessen Wort wahr ist. Was heißt das? Was bedeutet das? Jesus selbst hat schon mal, wo er lebte, noch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Jesus ist nicht einfach irgendeine Wahrheit in der Landschaft, sondern Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Es gibt nichts neben ihm. Es ist ein Absolutheitsanspruch. Er bekräftigt das, was er zuerst gesagt hat. Zum einen sagt er, ich bin heilig, ich bin Gott. Dann sagt er, ich bin der, dessen Wort wahr ist. Und dann kommt es noch stärker, sagt Jesus, ich bin der, der den Schlüssel Davids hat. Und das sagt uns jetzt ganz sicher nichts. Den Schlüssel Davids? Haben wir hier einen David? Hat er einen Schlüssel von ihm genommen? Weiß ich nicht. Nein. Es bezieht sich auch wieder auf das Alte Testament, wo David ein berühmter König war und wo einmal gesagt wird, dass irgendwie einmal ein König oder ein Nachkomme von ihm kommen wird, der den Schlüssel von David übernehmen wird. Und der den Schlüssel hat, der hat die Macht. Und das habe ich schon ausprobiert in meinem Leben. Wo ich ein Kind war und mit meinen 3 Schwestern und wenn ich mal einen Schlüssel hatte von einem Raum und diesen abschließen konnte und meine Schwestern da nicht mehr rein oder raus konnten, da hatte ich Macht. Und hier sagt Jesus, er hat einen Schlüssel Davids. Was ist das für ein Schlüssel? Er geht noch weiter und sagt, also wenn er mit diesem Schlüssel aufschließt, kann niemand aufschließen, wenn er zuschließt, kann niemand zuschließen. Das ist der Schlüssel von der Türe, die zu Gott führt. Und da sagt Jesus, ich habe diesen Schlüssel. Es gibt in der Bibel, so sagt die Bibel ganz deutlich, nur einen Weg zu Gott. Es mag viele Wege nach Rom geben, aber zu Gott gibt es nur einen Weg. Und Jesus hat den Schlüssel für diese Türe. Jesus ist derjenige, der uns den Zugang zu Gott eröffnet. Und wenn er aufschließt, wird aufgeschlossen. Wenn er zuschließt, kann man nichts machen. Dann nützt nichts, wenn ich noch so religiös, noch so fromm bin, noch so ein guter Mensch bin. Jesus sagt, ich bin der Einzige, der den Schlüssel hat. Du musst dich an mich wenden. Wir kennen alle den Begriff, den Schlüsselperson. Das ist eine wichtige Person. Und Jesus sagt hier, ich bin absolut, wenn es darum geht, zu Gott zu kommen, die Schlüsselperson. Möchtest du im Glauben dranbleiben? Glaub, dann ist es gut, wenn du dir diese Sachen einprägst. Wenn du dir immer wieder vor Augen führst, mit wem du es zu tun hast. Es geht nicht darum, dass du ein bisschen religiös bist. Die Bibel und Jesus insbesondere hat sich immer gegen Religiosität gewendet. Er hat gesagt, er möchte das nicht. Es geht darum, dass wir einem Gott nachfolgen. Ein Jesus, der für uns gekommen ist auf dieser Erde, aber der nicht einfach irgendeiner ist, der Geschichte gemacht hat, sondern der Gott ist, der wahr ist und der einen Schlüssel hat, der niemand ihm wegnehmen kann. Wenn ich an das denke, macht mich das ehrfürchtig, es macht mich demütig. Aber es freut mich auch, wenn ich denke, wow, mit diesem Jesus, der hier von Gott so krass beschrieben wird, so groß gemacht wird. Mit diesem Jesus darf ich unterwegs sein. Und das motiviert. Das spornt mich an zu sagen, hey, hier möchte ich dranbleiben. Nachdem sich aber Jesus vorstellt, es geht ja hier darum, dass er der Gemeinde Philadelphia schreibt, wendet er sich an die Gemeinde. Und er sagt hier etwas ganz Interessantes. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Du hast nur wenig Kraft. Ich weiß nicht, wenn ich jemandem einen Brief schreiben würde, würde ich, glaube ich, nicht so anfangen. Es ist nicht ganz so motivierend. So quasi, ich weiß, wie du bist und du bist eigentlich ein Schlabbi. Ja? Das ist nicht das, was Jesus hier sagen möchte. Aber er wendet sich ganz konkret an das und das ist eigentlich der Anfang von einem Lob. Er sagt, hey, ich weiß, wie du lebst, du hast nur wenig Kraft. Warum? Philadelphia war zwar eine wichtige Stadt gewesen, an einer wichtigen Straße und ein ganz schöner Ort. Aber im Jahr 17 nach Christus wurde die Gegend von einem riesigen Erdbeben eingeholt. Und mehrere Städte wurden total zerstört. Unter diesen Städten war auch Philadelphia. Die Stadt wurde total platt gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bilder gesehen habt in den letzten Jahren von den Erdbeben. In Ecuador war gerade eins vor kurzem, wo meine Eltern sind. Und da sind einfach hunderte von Gebäuden einfach total platt gewesen. Philadelphia war es genauso ergangen. Aber das Schlimme war nicht nur, dass sie ein Erdbeben hatten. Während den nächsten 20 Jahren hatten sie immer wieder Erdbeben, die die Stadt einfach wieder zusammenstürzen ließen. Die Menschen in dieser Stadt waren so verängstigt, dass sie irgendwann mal gesagt haben, wisst ihr was, wir gehen weg. Die sind vor die Stadt gezogen, haben sich dort provisorische Hütten gemacht, haben gesagt, gut, wenn die zusammenkrachen, können wir schneller wieder aufbauen. Aber haben nicht mehr in der Stadt gewohnt. Die waren vor der Stadt irgendwo draußen auf dem Land und haben dort gesagt, dort sind wir sicherer. Da fällt uns zumindest nichts auf den Kopf. Dann hat noch eine weitere Tragödie Philadelphia eingeholt. Im Jahr 92 nach Christus, und da ist jetzt hier nicht ganz klar, ob das schon passiert ist, als Johannes die Offenbarung schreibt, aber es ist gut möglich. Im Jahr 92 nach Christus hat der damalige Kaiser gesagt, die Hälfte aller Weinstöcke werden zerstört in dem Gebiet. Und da Philadelphia hauptsächlich vom Weinanbau lebte, war das dann definitiv ihr finanzieller Ruin. Das war damals ganz schlimm, wenn man die Weinberge zerstörte. Es gab ein Gesetz, ein Kriegsgesetz, wo es verboten war, Weinstöcke kaputt zu machen. Weil man da wusste, wenn man die kaputt macht, dann geht das Jahre, bis das wieder aufgebaut werden kann. Und man weiß bis heute nicht, warum der Kaiser das gemacht hat. Aber Philadelphia war total am Boden. Sie waren arm. Es war ein erbärmlicher Ort. Und sehr wahrscheinlich, wenn man sich die Kirche angeschaut hätte, die hatten wahrscheinlich kein Gebäude. Vielleicht hatten sie mal eins, aber es waren nur noch Ruinen da. Wenn man sich das angeschaut, hätte man nicht gedacht, hey, boah, die sind jetzt ein Inbegriff von Spritzigkeit, von Coolness. Nein, Jesus sagt, du hast nur wenig Kraft. Und wenn ich so an das Bild von wenig Kraft denke, kommt mir so das Bild von jemand, der ein Marathon ist und einfach total kaputt ist. Ich finde das immer wieder krass, wie die Leute so kaum mehr noch eine Kraft in sich haben und sich trotzdem durchkämpfen. Wie wir hier zum Beispiel in dem Video sehen, ist eine Athletin aus Kenia, die an einem Marathon in den USA, die hatte kaum noch eine Kraft. Aber sie hatte noch eine ganz kleine Kraft, wo sie dazu brachte, aus meiner Sicht unverantwortlich, weiter zu kämpfen. Du hast nur eine kleine Kraft. Also du kannst kaum mehr dich bewegen, aber es genügt noch, um ein bisschen voranzukommen, weil du ein Ziel vor den Augen hast. Diese Person würde nie sowas machen im normalen Alltag, aber sie hatte ein ganz klares Ziel, für das sie immer gekämpft hat. Und darum konnte sie sogar mit einer kleinen Kraft vorwärts gehen, sich vorwärts durchkämpfen. Und so ging es den Christen in Philadelphia. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Christen in Philadelphia sich auch gefragt haben, hey, wo ist Gott in der ganzen Situation? Warum müssen wir so viel durchmachen? Und auch wenn Gott das Leiden zulässt, ist es ihm nicht egal. Jesus sagt hier, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, wie es dir geht. Es ist mir nicht egal. Ich sehe das. Und dann sagt auch Jesus weiter, am Schluss, darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Auch wenn du durch schwierige Lagen gehst, sagt Jesus diesen Menschen, hast du bei mir eine offene Türe, jederzeit, durch die du durchgehen kannst. Erinnert ihr euch, vorher haben wir vom Schlüssel geredet? Jesus hat den Schlüssel und hat für die Kinder von ihm eine offene Türe. Sowohl um mit ihm in dieser Welt ein Licht zu sein, aber genauso auch um jederzeit zu ihm zu kommen. Man darf einfach zu Gott kommen. Und auch wenn Gott Schwieriges zulässt, sagt Jesus, ich bin da bei dir. Und ich habe immer eine offene Türe. Und ich möchte mit dir durch diese Situation gehen. Aber es war nicht diese kleine Kraft, das, was jetzt Philadelphia ausgemacht hat, wo man sagen kann, boah, es ist so cool, eine kleine Kraft zu haben. Nein. Was cool ist, was nachher kommt. Wo Jesus sagt, du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Genau, hier war noch die Türe übrigens. Du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Und das ist hier das Gewaltige. Diese Gemeinde war total am Boden, kräftemäßig. Aber hier sagt Jesus, du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Was heißt das? Nun, zum Ersten, wenn ich mich nach Gottes Wort richten möchte, muss ich es kennen. Darum machen wir Unti. Darum haben wir so viele andere Angebote in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, indem wir das fördern möchten, dass Menschen Gottes Wort nicht nur kennenlernen, sondern lieben lernen. Dass ihr auch als Teenager oder Jugendliche nicht nur einfach konsumiert, sondern auch selber lernt, mit der Bibel umzugehen, in der Bibel zu lesen, mit Gott unterwegs zu sein. Aber Wissen, das ist sehr wichtig und es ist gut. Es nützt nichts, wenn es nicht angewandt wird. Jesus selbst hat einmal gesagt, dass derjenige, der sein Wort nur hört und nicht tut, wie einer ist, der sein Leben auf Sand baut. Und etwas im Sand bauen, das ist zwar einfach und macht vielleicht Spaß am Strand dann und wann, aber es ist nicht etwas, das für lange Zeit hält. Und Jesus sagt, derjenige, der sein Leben auf Felsen bauen möchte, etwas, das lange hält, ist derjenige, der Gottes Wort hört und tut. Und genau das haben die Christen in Philadelphia gemacht. Sie haben sich nach Jesu Wort ausgerichtet. Sie haben das getan, was sie gewusst haben. Sie haben nach dem gelebt. Aber nicht nur das, sie haben sich unerschrocken zu seinem Namen bekannt. Wir leben in einer Welt heute, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Nebst Homophobie gibt es auch ganz viele Christophoben oder was auch immer, die einfach nicht mit dem zu tun haben, nicht mit dem reden wollen. Und da passiert es ganz schnell, dass wir einfach schweigen. So geht es mir zumindest. Dass wir nicht zu unserem Glauben stehen. Dass wir viel zu wenig auch mit anderen Menschen von unserer Freude erzählen, die wir mit Jesus haben. Was es heißt, es ist ein Reichtum, mit ihm unterwegs zu sein. Aber was mich herausfordert, es genügt eine kleine Kraft, um unerschrocken zu seinem Namen sich zu bekennen. Man muss gar nicht so ein Superchrist sein. Man muss gar nicht irgendwie extrem cool sein. Nein, denk an das Bild von dem Athleten, wo es da auf den Boden kriecht. Eine kleine Kraft genügt, um für Jesus ein Zeuge zu sein. Warum? Weil Gott gesagt hat, er hat in uns eine große Kraft gelegt. Er hat uns einen Heiligen Geist geschenkt, der uns befähigt, für ihn Zeugen zu sein. Und darum können wir auch mit einer kleinen Kraft, die wir haben, Zeugen sein, die unerschrocken sich zu Jesus bekennen. Möchtest du mit Jesus dranbleiben, an deinem Glauben dranbleiben, dann möchte ich dir nahelegen, dass du dich dafür einsetzt, dass du sagst, ich möchte mein Leben nach Gottes Wort ausrichten. Wenn du Gottes Wort gar nicht kennst, dann ist das sicher mal der erste Schritt, dass du sagst, ich möchte mal da kennenlernen. Das, was Jesus gesagt hat, das ist das Wort des Lebens. Ich möchte darin lesen, Gott besser kennenlernen. Und dann aber auch nach dem Leben, was Gott mir da zeigt. Es geht nicht darum, fromm zu sein. Es geht nicht darum, irgendwann nach außen was zu spielen, wo ich ein bisschen besser bin. Es geht auch nicht darum, dass du einfach regelmäßig in die Kirche gehst. Es geht darum, dass wir uns nach Gottes Wort ausrichten, weil es absolut das Beste ist. Als zweites, wenn du im Glauben dranbleiben möchtest, bekenne dich zu deinem Jesus. Bekenne dich zu deinem Glauben. Es wird dich stärken. Und sei dir bewusst, es genügt auch, wenn du eine kleine Kraft hast. Vielleicht denkst du manchmal, oh, wäre ich gern wie dieser oder gern wie der andere. Der kann das so gut und ich bin sowas von, ah, ich kann das nicht immer wieder, ah, was. Jesus sagt, eine kleine Kraft genügt. Das Beispiel von Philadelphia zeigt es uns. Wir müssen nicht extrem irgendwo Energiebündel sein. Wir müssen nicht irgendwo alles im Griff haben. Eine kleine Kraft genügt, um dran zu bleiben an Gottes Wort und für ihn ein Zeuge zu sein. Wir springen jetzt zum Vers 10. Und hier, nebst dem, dass Jesus ihnen verheißt, dass er ihnen immer eine offene Türe hat. Das dürft ihr auch nie vergessen. Ihr habt immer bei Jesus eine offene Türe. Sagt Jesus noch was anderes. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich zu dir halten und dich bewahren. Jesus hat gesagt, ich halte zu dir. Ich bin derjenige, der, wenn du an einem Marathon bist, ich bin da und möchte dich anfeuern, genau. Nicht anzünden. Ich möchte dich anfeuern, ich bin da, möchte dich ermutigen, ich halte zu dir, ich bin da bei dir. Und das dürfen wir nie vergessen, wir sind nicht alleine am Kämpfen. Darum geht es mit einer kleinen Kraft, weil Jesus bei uns ist, uns anfeuert. Und vielleicht wie die andere, wo wir gesehen haben, die so fast getragen wurden. Jesus stützt uns. Und das ist absolut ein großes Geschenk, das Gott uns hier gibt. Und hier deutet aber Jesus auch an, dass noch Schlimmeres kommen wird. Es kann sein, dass Jesus hier wusste, dass vielleicht eben das mit den Weinstöcken später passierte, keine Ahnung. Vielleicht passierte noch viel was Schlimmeres. Aber Jesus sagt, es wird auch noch Schlimmeres geben. Und liebe Teens, wenn ihr jetzt so langsam denkt, dass eure Eltern so langsam aus dem schwierigen Alter rauswachsen, dann möchte ich euch etwas sagen. Es wird auch noch andere schwierige Menschen geben. Es wird auch noch andere schwierige Situationen in eurem Leben geben, auch in Zukunft. Aber wie schön ist es, wenn wir wissen können, wir sind da nicht allein, eine kleine Kraft tut's, weil ich mit Jesus da bin. Weil Jesus mir seinen Geist gegeben hat, der mich lehrt, der mich erinnert, der mir die Kraft gibt, damit ich sein Zeuge sein kann. Und das ist eine große Verheißung, die Jesus und Gott uns gibt. In dem Ganzen drin möchte ich nicht einfach hervorheben, dass Philadelphia einfach arm war. Um das geht es gar nicht. Sondern was Philadelphia ausmacht, ist, dass sie bereit waren, sich einfach an Gottes Aufforderungen zu halten, dass sie standhaft blieben. Dass sie, auch wenn es ihnen den Wind um die Ohren gepfiffen hat, wenn es gehagelt hat, wenn es gestürmt hat in ihrem Leben, wenn ihnen die Häuser zusammengefallen sind, sie gesagt haben, wir wollen uns trotzdem unser Leben, unser geistliches Leben auf Felsen bauen. Auf etwas, das hält für lange Zeit. Und das ist das, was wir hier von Philadelphia lernen dürfen. Und in diesem Sinn sagt Jesus auch weiter und macht ihnen Mut und sagt, ich komme bald. Haltet fest an dem, was ihr habt. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz abbringen. Und hier wieder ganz spannend. Jesus sagt den Leuten in Philadelphia, haltet fest an dem, was ihr habt. Was haben sie denn eigentlich? Ihre jämmerlichen Hütten, ihre kaputten Städte oder ihre kaputte Stadt, ihre zerstörten Weinstöcke? Meint Jesus das? Ganz sicher nicht. Sondern ihre Bereitschaft, an Jesus festzuhalten. Ihre Bereitschaft zu sagen, ich möchte dranbleiben mit Gott. Ich möchte mit ihm dranbleiben, auch dann, wenn es schwierig ist. Und das war genau das, was sie ausgewiesen hat. Und dann sagt Jesus etwas Spannendes, lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Und hier kommt genau das Bild vom Marathon ins Spiel. Schon die damaligen Griechen und Römer kannten das. So Wettkämpfe, an denen es am Schluss für den Sieger einen Siegeskranz gab. Und das war das, was diejenigen, die da gekämpft haben, um dran zu bleiben, immer vor Augen hatten. Diesen Siegeskranz, diese Freude, am Schluss durch das Ziel zu rennen und zu sagen, ich habe es geschafft. Und hier sagt Jesus, haltet euch das vor Augen. Lasst euch von niemandem das wegnehmen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Rennen gerannt hat. Das Deutsch ist schon mühsam. Wenn ihr schon mal in einem Rennen wart, dann wisst ihr, wie das ist, wenn man am Schluss so richtig die Zunge so unten hängt und man einfach nicht mehr mag, aber man weiß, ich habe ein Ziel. Und wenn man so normal vielleicht trainieren wäre, würde man jetzt aufgeben und nach Hause watscheln, aber es ein Rennen ist und ich ein Ziel vor Augen habe, das sich lohnt, da beiße ich mich durch und auch wenn ich auf allen Vieren durch die Ziellinie laufen muss. Das sagt Jesus hier, hab dieses Ziel im Blick, dass wir einmal Jesus sehen werden, dass wir mal bei ihm sein werden. Und nicht nur das sagt er, ich komme bald. Das ist letztendlich das Ziel, dass wir einmal bei Jesus sein werden. Wenn Jesus vielleicht auch nicht dann kommt, vielleicht solange wir auf dieser Erde sind, wir werden mal bei Jesus sein im Himmel. Und da geht es darum, dass Jesus uns einfach sagt, es geht um mehr als auch das, was wir auf dieser Erde sehen. Es geht um mehr als all die Sachen, wo uns vielleicht irgendwann mal wie Unkraut unseren Glauben ersticken können. Sei dies Sorgen vom Alltag, sei dies die Liebe zum Geld, sei dies die Karriere. Und wir brauchen Geld. Es ist gut, wenn wir arbeiten, es ist alles nicht schlecht. Aber wenn das die Stelle einnimmt, wo Gott haben möchte, und wenn das unseren Glauben einfach erstickt, dann ist das sehr schade. Und darum sagt Jesus, lass dich von niemandem und deinen Siegeskranz bringen. Und weiter lesen wir hier zum Schluss, den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seiner Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Jesus sagt als erstes, derjenige, der dranbleibt, der aus dem Kampf siegreich hervorgeht, der werde ich zu einem Pfeiler im Haus meines Gottes machen. Warum sagt er einen Pfeiler? Da habe ich mich gefragt, weil ich das als erstes Mal gelesen habe. Und das wussten aber die Leute in Philadelphia ganz gut. Weil das, was stehen blieb nach einem Erdbeben, waren stets die Pfeiler. Es ist noch interessant, in Griechenland und in diesen Ländern, wo die Gebäude waren, ganz viele, hat man nur noch die Pfeiler, die da stehen. Und Jesus hat gesagt, hey, auch wenn es in deinem Leben hageln und stürmt, wenn dein Leben nicht immer ganz so einfach ist, wie du dir das vielleicht jetzt wünschst, wenn du durchhältst, wirst du so ein Pfeiler sein, der über, wie jetzt diese Pfeiler, wo hunderte von Jahren einfach dastehen. Und ein Zeugnis sind von der Vergangenheit. Und so wirst du also ein Pfeiler sein im Haus Gottes, ein Zeichen dafür, dass du durchgehalten hast. Gott wird dich an einen speziellen Ort stellen. Und nicht nur das, Jesus sagt, ich werde dir einen Namen auf die Stirn schreiben. Den Namen meines Gottes. Damit sagt Jesus, ich werde allen sagen, hey, boah, das ist mein Kind. Und das hat durchgehalten, ich bin ganz stolz. Wir haben vorher am Anfang gehört, wie Jesus sich vorgestellt hat. Der große Gott, der Heilige, derjenige, der wahr ist. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, am Schluss sagen wir, boah, ich bin stolz auf dich, dass du durchgehalten hast. Dann motiviert mich das, zu sagen, ja, ich möchte dranbleiben. und einmal von Gott diese Belohnung in Empfang nehmen und mich freuen mit ihm und er mit mir, dass ich das gemacht habe. Und so schließt der Abschnitt auch, wo Jesus sagt, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das möchte ich uns allen auch nahelegen, dass wir das nicht nur einfach hören, im Sinn, dass ich jetzt hier reingehe und hier raus, sondern wirklich mit einem Herzensohren hören, was Gott uns da sagen möchte. Dass Gott uns einlädt, durch diese Türe zu gehen als erstes, ganz klar, aber dass er uns sagt, ich habe immer wieder eine offene Türe für dich. Und auch wenn du schwach bist, kannst du ganz viel erreichen, weil ich mit dir bin, weil ich mit dir kämpfe. So fassen wir zusammen. Wir haben hier Philadelphia, arm, viele Schicksalsschläge, eine ganz kleine Kraft. Es war überhaupt keine beeindruckende Gemeinde. Die waren erbärmlich. Am Ende oder fast ohne Kraft, wie es wir gesehen haben. Aber sie hatten sich an Gottes Wort ausgerichtet. Sie haben sich unerschrocken zu Jesus bekannt und sie waren standhaft geblieben. Und bei dem Wort standhaft kommt mir wieder ein Bild in den Sinn und das ist nämlich das. Der Frosch, der eigentlich keinen Ausweg mehr hat, aber er ist standhaft und er kämpft. Never give up. Und ich wünsche diesem Frosch, dass er es schafft. Jesus sagt uns, du wirst es schaffen, weil ich mit dir bin und du nicht alleine kämpfst. Irgendwann kommt Jesus, wenn jetzt du der Frosch bist und haut dem anderen Viech eins auf die Rübe und dann bist du wieder draußen. Standhaft bleiben. Das ist etwas, was die Bibel uns immer wieder auffordert. Oder nehmt da wieder das Bild von einem Marathon. Es geht, wenn ich Jesus nachfolge, nicht um einen 100-Meter-Lauf, wo ich schnell einmal Gas gebe und schon bin ich los und schon bin ich wieder da. Nein, es geht um einen Marathon, wo es auch um Durchhaltewillen geht, wo es darum geht, dran zu bleiben. Aber man schafft es auch mit einer kleinen Kraft, weil Jesus mit uns kämpft. Und so sagt Jesus dieser Gemeinde, wie ich schon gesagt habe, ich halte zu dir, ich werde dich bewahren und ich am Schluss halte fest an dem, was du hast. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wenn du Gott kennst, dann halte fest an dem, was du hast. Und das möchte ich euch nahelegen. Ich habe ganz viel auch gelernt schon bis jetzt von euren Eltern, von hier in der Gemeinde im Unti. Haltet fest und wendet das an. Lasst es wissen, in die Realität von eurem Alltag kommen. Lebt das, was Gott euch geben möchte. Und jetzt ganz kurz machen wir einen kleinen Sprung. Und das ist wirklich nur noch ein paar Sekunden. Eine andere Gemeinde, und das finde ich spannend, die kurz zu vergleichen. Und wir werden jetzt nicht in Detail einsteigen, aber die war ganz anders, Laodicea. Die war reich, die hatten alles im Überfluss. Das war eine coole Gemeinde. Die hatten gute Gottesdienste, ein riesiges Gebäude, was auch immer. Und die haben, wenn man die gesehen hat, hat man gedacht, boah, das sind Christen. So stellt man sich das vor. Und was sagt Jesus denen? Und das war nicht wegen ihrem Reichtum, sondern wegen ihrer Haltung. Und dann sagt Jesus, ihr seid innerlich arm. Ihr seid blind und nackt. Ihr habt eigentlich nichts, obwohl ihr euch extrem was einbildet, was ihr alles habt. Und dann sagt Jesus noch, ihr seid lau. Ihr seid weder kalt noch heiß. Und es steht wirklich in der Bibel, es ist eigentlich zum Kotzen, sagt Jesus. Ich werde euch ausspucken. Und was sagt Jesus denen? Kommt wieder zu mir, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Und als Schweizer sind wir gefordert, weil wir sind, was das Materielle anbelangt, nicht arm. Wir haben nicht so viele Schicksalsschläge wie andere Menschen auf dieser Welt im Moment. Wenn ich denke, was momentan im Osten abgeht, was da Christen durchmachen müssen und die Verfolgung, die heute erleben müssen. Wir haben es gut, wir haben es bequem. Wir sind reich und leben im Überfluss. Aber es heißt nicht, dass wir diesen Weg wählen müssen, dass wir lau sind, dass wir kalt sind, dass wir innerlich arm sind. Wir dürfen uns trotzdem an Philadelphia das Beispiel nehmen und sagen, ich möchte mich, auch wenn es uns gut geht und Gott gönnt uns das und wünscht uns das, aber wir sagen, ich möchte mich an Gottes Wort ausrichten und mich zu Jesus bekennen. Die Frage ist, hat Jesus bei dir auch eine offene Türe? Und darum habe ich diesen Abschnitt noch spannend gefunden, weil Jesus diesen Menschen hier sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Bei den Christen in Laodicea war es so, dass Jesus vor der Türe stand. dieser Vers richtet sich explizit an Christen, an Menschen, die Jesus gekannt haben. Und da sagt Jesus, ich stehe vor der Tür. Und wir haben vorher gesehen, dass Jesus derjenige ist, der den Schlüssel hat. Jesus derjenige ist, der uns eine offene Türe geben möchte. Aber die Frage ist, hat er auch bei dir, hat er auch bei mir eine offene Türe? Darf Jesus in mein Leben reinkommen und mich mit mir Gemeinschaft haben? Darf er mich herausfordern, dass er mir sagen darf, hey, ich möchte, dass du dich radikal nach meinem Wort richtest? Oder steht Jesus vor der Türe in meinem Leben? Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass wir sagen, wenn ich mit Jesus dranbleiben möchte, wenn ich mit Jesus unterwegs bleiben möchte, auch auf lange Sicht, muss ich immer wieder bereit sein, mich täglich dafür entscheiden zu sagen, Gott, ich möchte auch für dich eine offene Türe haben. Ich möchte nicht nur, dass du, wie du das verheißen hast, für alle, die dich annehmen, die deine Kinder werden, eine offene Türe hast. Nein, ich möchte auch, dass du bei mir jederzeit eine offene Türe hast und dass wir jederzeit zu mir kommen darfst und wir Gemeinschaft haben dürfen. Möchtest du im Glauben dranbleiben? Dann wünsche ich dir, dass Jesus bei dir eine offene Türe hat. Möchtest du im Glauben dranbleiben? Dann wünsche ich dir, egal ob es dir gut oder nicht immer gut geht in deinem Leben, dann wünsche ich dir, dass du sagst, ich möchte mich an Gottes Wort halten. Ich möchte mich zu meinem Herrn, zu meinem Jesus bekennen. Und das im Wissen, dass du das nicht alleine tun musst, sondern dass Gott dich unterstützt und mit dir kämpft. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass wir dein Wort haben, das uns herausfordert, aber auch ermutigt. Und du siehst jeden hier drin, wo wir stehen. Du siehst, ob wir überhaupt schon unsere Lebenstüre für dich geöffnet haben. Vielleicht haben sie mal geöffnet und du stehst aber aus irgendeinem Grund vor unserer Türe. Sorgen vielleicht, andere Sachen sind dran, unseren Glauben zu ersticken. Herr, schenk uns, dass wir alle für dich eine offene Türe haben können. Dass wir sehen dürfen, nicht nur das, was du gemacht hast, dass du dein Leben gegeben hast für uns, sondern dass du Gott bist, dass du mächtig bist, dass du derjenige bist, der einzige Weg ist, den wir begehen können, um zu Gott zu kommen. Und schenk uns in dem Sinne, dass wir immer wieder sagen, Gott, ich möchte dir auch in meinem Leben eine offene Türe haben. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte mit dir unterwegs sein. In diesem Sinn möchte ich dir aber auch danken, lieber Herr, dass du uns nicht alleine kämpfen lässt. Dass du auch diese drei Jugendlichen, Sarah, Rebecca und der Michi, nicht alleine kämpfen lassen wirst, sondern dass du sie mit deiner Kraft ausrüstest. Dass du ihnen deinen Heiligen Geist gegeben hast, der sie unterstützt und ihnen hilft, dann auch wenn sie vielleicht schwach sind. Und so danke ich dir, Herr, dass du auch sie bewahren wirst, dass sie wirklich auch in ihrem Glauben dranbleiben dürfen. Amen.